Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer jungen Journalistenkollegin aus Österreich, die abwechselnd in Hamburg und in Wien lebt und die mit einem Lebensdrama und auch Lebenstrauma klarkommen muss, dem Freitod ihres Vaters. Guten Morgen und herzlich willkommen, Saskia Jungnickel.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Frau Jungnickel, dass Ihr Vater aus dem Leben gegangen ist, ist 6,5 Jahre her. Wie schwer fällt es Ihnen heute noch, in Anführungsstrichen, darüber zu sprechen?
Gar nicht so schwer. Also ich glaube, ich habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich dieses Buch schreiben konnte und bis ich auch öffentlich darüber reden konnte. Das sind eben diese 6,5 Jahre. Und in der Zeit habe ich mich ja sehr mit seinem Tod beschäftigt, mit Suizid im Gesamten. Ich habe mit Psychologen geredet und mit Ärzten. Das heißt, heute geht das schon für mich.
Ja, gibt es auch für Sie wieder einen ganz normalen Alltag und auch Phasen, Stunden, möglicherweise Tage, an denen Sie nicht an den Freitod Ihres Vaters denken?
Auf jeden Fall. Und die Art des Denkens hat sich verändert. Also die Art, wie ich daran denke oder so, hat sich verändert für mich.
In welche Richtung?
Ich kann jetzt viel positiver an ihn denken und auch viel liebevoller. Und ich kann auch die Trauer Trauer sein lassen und sie zieht nicht mehr mein ganzes Leben in einen Abgrund. Ja. Also das ist einfach, die Schwere hat sich verändert.
Weil Sie die Entscheidung heute eher verstehen und möglicherweise auch besser akzeptieren können?
Weil ich einfach viele Gründe gefunden habe für mich, warum er das so beschlossen hat für sich und ich trotzdem mein Leben davon unabhängig weiterleben kann. Ja.
Wie ist es bei den Menschen, die Ihnen sehr nahestehen und die ja von der Entscheidung Ihres Vaters auch sehr betroffen waren, Ihre Mutter beispielsweise, wie geht's der heute 6,5 Jahre danach?
Also meine Mutter geht's auch jetzt schon viel besser und es war ja auch vorher schon die Frage wegen des Buchs und wollen wir damit in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, wir haben sehr eng zusammengearbeitet und niemand von uns hätte das tun können, wenn es uns noch immer so schlecht ginge. Also wir haben das schon verarbeitet für uns.
Das heißt, Sie haben auch Kontakt, bevor Sie das Buchprojekt dann begonnen haben und das Buch dann auch veröffentlicht haben, haben Sie sich sozusagen das Plazet Ihrer Mutter, auch Ihrer Brüder geholt?
Ja, auf jeden Fall. Meine Mama war die Erste, mit der ich überhaupt geredet habe darüber. Na klar.
Wie sind die Brüder mit dem klargekommen, was der Vater beschlossen hat? Schwieriger?
Das kann ich nicht sagen. Das ist unterschiedlich, einfach anders, würde ich sagen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es sind Männer und wahrscheinlich gehen Männer und Frauen auch wieder unterschiedlich damit um, wenn der Vater stirbt, weil die Rolle des Vaters für sie eine andere war als für mich. Aber ich kann auch sagen, dass sie das auch soweit jetzt wieder überwunden haben und auch wir auch wieder auf eine andere Art über ihn reden können als vorher.
Ich vermute, dass die Reaktionen, die Sie auch auf das Buch bekommen haben, im Regelfall positiv waren. Hat es auch Reaktionen der Gestalt gegeben, dass Leute gesagt haben, warum muss sie damit an die Öffentlichkeit? Das ist ein Tabu, darüber spricht man nicht.
Nicht ich persönlich, nein. Das ist auch etwas, was mich überrascht und freut, weil man weiß ja das vorher nicht. Aber ich persönlich kriege ausschließlich positive Reaktionen. Mit Dank. Also, dass man eben das zum Thema macht und dass man dieses Tabu wieder irgendwie aufgreift, ja, und versucht zu brechen.
Dass sich Leute dann auch in dem, was Sie schildern, dann wiederfinden?
Auf jeden Fall,
was ihre eigene Lebens- und Leidensgeschichte
angeht? Ja, auf jeden Fall. Viele schreiben mir, dass es auch die Gefühle sind, die sie wiedererkennen, die sie selber hatten und wo sie sich schwer getan haben, die zu artikulieren. Und auch, was ich auch schön finde, manche schreiben, dass sie das Buch jetzt auch nehmen, um es Freunden zu zeigen, denen sie sich irgendwie nicht so öffnen konnten und denen sie nicht begreifbar machen konnten, wie es ihnen geht. Und jetzt quasi durch diese Worte und so einen Weg finden, sich zu öffnen.
Der 7. Juli 2008 ist ein Montag. Saskia Jungnickel ist in einem Kaffeeshop und dann, Saskia Jungnickel, kam der Anruf ihrer Mutter.
Genau, also eigentlich hat meine Mutter schon in der Nacht versucht, mich zweimal anzurufen, aber ich hatte mein Telefon ausgeschaltet und dann habe ich versucht, sie zurückzurufen und nicht erreicht und dann stehe ich in diesem Kaffeeshop und dann hat sie mich erreicht und ich halte so einen Becher Kaffee in der Hand und sie sagt, Papa ist tot, er hat sich erschossen und ab da war für mich einfach, also Zäsur in meinem Leben und alles hat sich verändert.
Es gibt ja dieses Bild, dass von einer Sekunde auf die andere es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Würde dieses Bild passen auf dieses Gefühl von damals?
Ja, auf jeden Fall, obwohl das dann irgendwie so, es ist ja dann doch irgendwo schleichend, weil es kommt im ersten Moment, aber dann wird man wieder aufgefangen, weil man muss ja irgendwie funktionieren und Adrenalin fängt dann auf und dann geht's weiter. Aber diese Phasen, in denen man auf einmal glaubt, ins Bodenlose zu stürzen, die kommen immer wieder, ja, und sie dauern dann auch immer wieder länger und man hat irgendwie das Gefühl, alles ist so irreal, ja. Und ich hatte total oft in den ersten Wochen das Gefühl, dass ich mich in einem Film befinde, dass das nicht mir passiert. Das ist völlig unmöglich.
Ihr Vater hatte seinen Tod sehr präzise geplant. Wissen Sie, was er geplant hat und wissen Sie, über welchen Zeitraum er geplant hat?
Nein, das weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wann das begonnen hat. Und es heißt ja auch so von psychologischer Sicht, dass das natürlich eine lange Vorlaufzeit hat, in der sich alles ein bisschen verengt und so. Was ich weiß, ist, dass er sich sehr genau überlegt hat, wie er sich töten wird, weil ich Zeichnungen gefunden habe, wo er aufgezeichnet hat, wo die beste Einschussstelle ist, damit sein Gesicht unversehrt bleibt. Und irgendwo in dem ganzen Wahnsinn war ich ihm fast schon dankbar dafür, dass ich ihn nochmal sehen konnte, wie er ausgesehen hat.
Also das war ihm offenkundig wichtig, also zu wissen, es findet ihn jemand und der ihn findet, der soll nicht zu Tode erschrecken, weil das Gesicht völlig entstellt ist.
Ja. Das ihre hat er sich Mutter, offenbar überlegt. Ja.
Also seine Ehefrau hat ihn gefunden.
Genau.
Sie haben sicher oft mit ihr darüber gesprochen, wie sie diesen Moment erlebt hat.
Na, meine Mutter konnte es ja zuerst gar nicht glauben. Also das ist ja eben, man glaubt das einfach nicht. Ja. Und da er so ausgesehen hat, als würde er irgendwie, also er ist im Hof gelegen und man hat ihm ja nichts angesehen. Und sie hat zuerst gehofft, er ist nur hingefallen, hat sich den Kopf aufgeschlagen und ist ohnmächtig, hat gleich die Rettung gerufen und den Arzt und ist dann irgendwie drinnen auf und ab gegangen und hat sich gedacht, na und er steht gleich wieder auf und das ist alles ein großer Irrtum. Ja.
Ihr Vater hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen?
Nee.
Es gab so einen Post-it-Zettel, auf dem was drauf stand?
Das sage ich nicht. Das möchte ich, das ist so, sind seine letzten Worte, die sind so für die Familie und die behalte ich auch in der Familie.
Sind es tröstliche Worte?
Naja, es ist alles. Es ist das Letzte, was er geschrieben hat.
Wie geht man mit so einer Geschichte um? Wie schafft man es sozusagen, in den Alltag zurückzufinden? Oder ist es möglicherweise auch ganz anders? Es passiert sowas, die Familie trifft sich, man ist zusammen und jetzt werden automatisch und routiniert bestimmte Abläufe der Reihe nach runter.
Also am Anfang haben wir uns alle sehr eng zusammengeschart und haben dann eben die Abläufe, man muss ja Dinge erledigen und das hat mir auch geholfen, das ein bisschen sachlich zu machen und dann geht man wieder seine Wege. Aber ich glaube, es ist weniger die Frage, ob man wieder zurückfindet in den Alltag, sondern dass man es schafft, das, was einem passiert ist, zu integrieren in sein Leben und trotzdem glücklich seinen Alltag zu leben. Ja? Und das war sehr hart für mich und das hat viel Geduld erfordert und viel Zeit.
Ihr Vater war auch Musiker. Haben Sie manchmal so musikalische Flashbacks, dass Sie Titel hören, die Sie dann schlagartig wieder an Ihren Vater erinnern?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also das.
Heute Vormittag war aber noch keiner dabei.
War noch keiner dabei, nein.
Ja,
wir können
mal
vielleicht einen finden, ja. Einen suchen.
Ist das dann ein schlechtes Gefühl, das es in Ihnen auslöst, oder?
Nein, also das war es lange und jetzt nicht mehr. Es ist eher dann. Es reicht dann von schön bis wehmütig,
okay.
Ja, bis zum Mitsingen.
Wie nennen wir das, was Ihr Vater gemacht hat? Nennen wir das Selbstmord, Suizid, Freitod, Selbsttötung?
Also ich nenne es Suizid bzw. Selbsttötung. Ich nenne es nicht Selbstmord wegen des Mordes. Ich nenne es nicht Freitod, weil mir das zu heroisierend ist. Aber ich glaube, das ist auch eine Sichtweise. Ich glaube, dass in Medien man von Suizid sprechen sollte.
Suizid hat ja auch durch diesen, wie soll man sagen, fremdländischen Klang
etwas
Distanziertes.
Einfach, ja, es ist eher neutral, denke ich, und nicht so wertend.
Ja. Ihr Vater war ein ungewöhnlicher Mann. Er war Musiker, er war Gitarrist, er hatte, weiß nicht, eigenes Tonstudio im Haus, wie viele Gitarren?
Genau. Ich weiß es gar nicht,
ganz
sechs,
viele.
Sieben, also viele.
Hat auch in der Nacht gerne gespielt, wenn sie schlafen wollten.
Ja, genau. Habe ihn durchdringend durch die Wand gehört. Dann, wenn er also quasi leidenschaftlich gerade an etwas gearbeitet hat, dann musste das sein, egal wie spät es war.
Er war auch Dokumentarfilmer?
Er war Regisseur und Kameramann, ja. Er war auch dann, er ist mit 50 oder so, hat er zum Glauben gefunden und hat evangelische Theologie studiert und war dann evangelischer Lektor, also so eine Art Hilfspfarrer.
Mhm.
Ja.
Er war ein Intellektueller letztlich auch. Mhm. Ich glaube, das letzte Geschenk, das Sie ihm gemacht haben, war eine Hegel-Gesamtausgabe.
Die hat er sich aber gewünscht, also das war nicht meine Idee.
Aha. Zeigt aber natürlich trotzdem, in welchen geistigen Sphären Ihr Vater unterwegs war.
Ja. Er ist nur bis Band 3 gekommen, muss ich jetzt sagen. Aber er hat ja immer, wenn er was gelesen hat, so am Rand auch immer sehr Aufzeichnungen gemacht, ja, und Verweise reingeschrieben und reingeklebt. Also er hat nie einfach etwas so gemacht oder gelesen, sondern er hat es auch richtig mit vollem Herzen gemacht.
Das klingt alles nach einem sehr selbstbestimmten Leben und auch danach, dass Ihr Vater eigentlich eine starke Persönlichkeit hat.
Ja, auf jeden Fall.
Würde ich jetzt von außen so interpretieren.
Auf jeden Fall, er war sehr selbstbewusst und selbstbestimmt, ja.
Dennoch war er irgendwann so schwach, dass er nicht mehr konnte und nicht mehr wollte.
Ja, es ist halt die Frage, ob es eine Schwäche ist. Aber ja.
Ist es eine Frage, ob es eine Schwäche ist?
Ich weiß nicht,
oder
ich glaube, es kommt darauf an, wer
es halt
sieht. Bedarf,
ne? Sowas zu machen.
Ja, ich glaube, es ist beides. Mhm. Also ich meine, es erfordert ja auch Mut, dann diesen Schritt zu gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Schwäche, weil man kapituliert vor etwas anderem. Es ist schwer zu sagen.
Mhm. Sie hatten ein sehr inniges Verhältnis zu ihm.
Ja.
Über einen langen Zeitraum ein stabiles, vertrauensvolles Verhältnis.
Wir hatten alle ein gutes Verhältnis zueinander in meiner Familie. Also das ist halt auch so, warum es vielleicht so lange dauert und auch so schmerzhaft ist. Ja, weil wir eine sehr enge Familie waren und auch, was jetzt vielleicht nicht so durchkommt, eine sehr lustige Familie. Also wir hatten unglaublich viel Spaß.
Mhm.
Ja, und das Ende steht nicht unbedingt immer symptomatisch für das, was vorher dann war.
Mhm. Papa hat sich erschossen. Das ist der Titel des Buchs, das die österreichische Journalistin Saskia Jungnickel geschrieben und veröffentlicht hat. Das ist 6,5 Jahre her, Frau Jungnickel. Warum hat sich Ihr Vater erschossen? Wissen Sie es?
Also ich glaube, bis ins Letzte werde ich es nie wissen, weil die Antwort kann er mir nicht mehr geben. Ich habe es für mich zusammengesetzt. Ich glaube, es ist ein Teil davon, dass mein Bruder 4 Jahre zuvor gestorben ist. Das war ein großer Verlust für ihn, für uns alle.
Ein und Tod, an dem er sich, glaube ich, auch die Mitschuld gegeben hat.
Ja, wobei das quasi nur seine Einbildung war, weil mein Bruder ist im Schlaf gestorben an einem geplatzten Blutgerinnsel und mein Vater hätte gar nichts tun können.
Er war aber der Einzige im Haus.
Er war halt der Einzige, der im Haus war und er hat sich Vorwürfe gemacht. Und ich glaube, was mit einhergeht, ist dann dieser Kontrollverlust, der für ihn, also er war ein sehr starker Mann, der immer die Kontrolle auch behalten wollte und dann passiert sowas furchtbar Schreckliches unter seinen Händen mehr oder weniger. Und gleichzeitig auch die Angst vor dem Altwerden und die Angst vor dem, irgendwann einmal jemanden ausgeliefert zu sein oder nicht mehr selbst bestimmen zu können, wie sein Leben aussieht und so. Ich glaube, das waren Punkte.
Auch die Angst, keine Aufträge mehr zu bekommen. Ihr Vater war ja lange Zeit seines Lebens immer freiberuflich unterwegs mit den verschiedensten Projekten.
Das weiß ich nicht so genau. Also er hatte ja auch immer irgendwo seine Leidenschaften, wo er dann was gefunden hat, was ihn glücklich gemacht hat, zumindest für kurze Zeit.
Mhm. Also. War Ihr Vater am Ende seines Lebens depressiv?
Er war bestimmt auch depressiv, ja.
Wie hat sich das vermittelt Ihnen gegenüber?
Naja, mit so einer eingeschränkten Sichtweise zum Teil, wo das Negative einfach viel stärker vorgehoben wurde und wo es immer schwieriger war, mit schönen Themen zu ihm durchzudringen oder auch einfach mal mit ihm so zu plaudern. Und wir haben ihm ja oft auch gesagt, er soll bitte zu einem Therapeuten gehen und er soll bitte zu einem Arzt gehen. Und das war aber einfach nichts, was er getan hätte. Und er war auch noch in so einer Generation, wo man sagt, ich löse meine Probleme selbst und ich bitte nicht fremde Menschen um Hilfe, sondern ich bin ein starker Mensch und ich kann meine Probleme selbst für mich lösen. Ja.
Es gab, glaube ich, auch Jahre davor auch schon mal eine Situation, wo Ihr Vater in einer depressiven Phase war und ihrer Mutter, glaube ich, versprochen hat, also bevor er dann eine solch brutale Entscheidung trifft, mit ihr zu reden. Und das war sozusagen für Sie als Familie eine Art Versicherung.
Genau, und sein Tod war auch eine Art Vertrauensbruch dann. Auf der anderen Sicht.
Weil er mit der Mutter nicht gesprochen hat.
Weil er mit uns nicht gesprochen hat, weil er das für sich beschlossen hat und zwar auf eine Art und Weise, dass wir einfach jetzt dann auch nichts mehr tun konnten. Ja, dieses Endgültige, das es mit sich bringt, das erzeugt ja auch diese Wut und diese Hilflosigkeit, ja, mit der man dem gegenübersteht, weil man nichts mehr tun kann.
Auf der anderen Seite hat Ihr Vater kurz vor seinem Freitod oder kurz vor seinem Suizid einen Medizincheck absolviert. Ja. Mit dem Ergebnis, dass er eigentlich sehr super gesund ist.
Ja, das ist ganz überraschend, weil ich habe dann erfahren im Laufe meiner Recherche, dass 60-70% aller Menschen, vor allem Männer, eben vorher zum Arzt gehen, zum Hausarzt.
Bevor sie sich umbringen.
Genau, mit einer Art von Vorwand wie einer gesunden Untersuchung oder so, weil sie wollen, dass der Arzt ihnen sagt, hören Sie, Ihnen muss es ja furchtbar schlecht gehen, ja, und so. Aber die fragen das natürlich nicht. Und weil Sie selber aber nicht um Hilfe fragen können, erhoffen Sie sich das vom Arzt. Und dann gehen Sie nach Hause und töten sich. Das ist, also man glaubt immer, dass alles ein Einzelfall ist und ein Einzelschicksal. Und auf einmal kommt man drauf, wo es da doch Parallelen gibt, ja.
Suizid, Freitod, Selbstmord, Selbsttötung, in jedem Fall eines der wenigen Tabuthemen, die wir in dieser offenen und liberalen Gesellschaft, auch Mediengesellschaft, haben. Gleichwohl ein wichtiges Thema, über das wir heute in SWR 1 Leute sprechen, mit der Journalistin Saskia Jungnickel, die sozusagen aus biografischen Gründen mit diesem Thema beschäftigt ist, weil ihr Vater Selbstmord begangen hat oder Suizid begangen hat vor inzwischen 6,5 Jahren. Sie hatten ein sehr inniges Verhältnis, haben Sie vorhin gesagt, Frau Jungnickel. Mhm. Wie war die letzte Begegnung mit ihm vor seinem Tod?
Meine letzte Begegnung mit ihm war, ich glaube, eine Woche vor seinem Tod, als ich zu Hause war und mich gerade verabschieden wollte und er mich an der Küchentür abgefangen hat und mich umarmt hat und mir gesagt hat, dass er mich liebt und ob ich ihn auch liebe. Und das war jetzt auch nicht so was Besonderes. Also wir haben uns schon auch oft umarmt und uns gesagt, dass wir uns lieben. Aber im Nachhinein natürlich weiß ich, dass er sich von mir verabschiedet hat. Und ich wusste das nicht. Und das ist schon ein bisschen gruselig.
Und ich glaube, er hat dann noch den Satz gesagt, wirst du später gut an mich denken? Oder so ähnlich.
Genau, genau.
Mhm. Ja. Kam Ihnen der Satz damals merkwürdig? Also hinterher kann man immer alles sehr genau interpretieren.
Mein Vater war schon teilweise auch ein bisschen pathetisch und so. Also der hat schon öfter mal sowas gesagt. Also es war jetzt nichts daran, finde ich, wo man, wenn man vom Normalzustand ausgeht, jetzt annimmt, dass der Mensch sich dann tötet. Und das ist ja auch eins der Dinge, dass man das ja auch gar nicht im Kopf hat, ja, weil es so widersprüchlich ist, dass jemand, den man liebt und der einen liebt, geht und sich tötet, ja, also dem Leben entgegen, das ist etwas, was in unserem Kopf auch gar nicht so vorhanden ist und das macht auch einen Teil des Tabus aus, glaube ich, dass es etwas ist, was uns Angst macht und woran wir gar nicht denken wollen, weil zu leben, das ist, was alle wollen, das ist quasi etwas, worauf man sich einigen könnte und wenn dann jemand sich wirklich dazu entschließt, sich zu töten, dann dreht das alles um.
Hat sich Ihr Vater auch auf so eine ähnliche Art, mit ähnlichen Formulierungen gegenüber Ihrer Mutter und gegenüber Ihren Brüdern geäußert?
Erstens weiß ich es nicht genau und zweitens könnte ich es auch gar nicht sagen, weil das deren Geschichte ist.
Und, okay. Ja. Ihre emotionale Gefühlslage, nachdem Sie es erfahren haben, eine Mischung aus allem, aus Trauer, Verzweiflung, Wut,
ja.
Hass?
Ja, also ich konnte es gar nicht so richtig deuten, was da alles auf mich eingebrochen ist. Also das kam dann auch so schubweise und phasenweise, aber da war auch viel, also neben der Trauer, war auch viel, viel Schuldgefühl, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Schmerz, Unverständnis. Also das war so schwierig da überhaupt. Ich wusste zum Teil gar nicht, wo ich anfangen soll, mit mir zu arbeiten, weil alles wie ein Trümmerfeld war.
Haben Sie Tagebuch dann geführt?
Nein, habe ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch nicht so, dass man sich dessen so bewusst ist am Anfang, ja, weil man funktioniert ja und man lebt ja weiter, aber es kommt dann auch so die Ohnmacht und die Zusammenbrüche.
Ja. Hatten Sie auch das Gefühl, dass Ihr Selbstbewusstsein, Ihr Selbstwertgefühl zerbröseln?
Ja, auf jeden Fall. Also das war eins der weiß nicht, wesentlichsten Dinge für mich, dass ich vorher eigentlich relativ selbstsicher war. Und ich meine, ich war 27, ich war schon ganz schön selbstbewusst. Und dann hat mir das so den Boden weggezogen, dass ich sehr viel verloren habe an Selbstsicherheit. Und das war auch immer so dieses Gefühl, wenn mein Vater sich tötet, ja, wenn mein Vater sich lieber tötet, als bei mir zu bleiben, ja, wer wird dann bei mir bleiben überhaupt? Ja, wer wird dann sein Leben mit mir teilen? Und wie viel kann ich setzen auf Freunde, auf Familie, wenn etwas, was mir eigentlich so offensichtlich erscheint, nämlich dass mein Vater bei mir bleibt, nicht die Wahrheit ist?
Unser Thema Suizid mit der Journalistin Saskia Jungnickel. Zum einen aus persönlicher Betroffenheit, weil ihr Vater diesen Schritt gemacht hat. Zum anderen auch, weil sie zwischenzeitlich sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, warum Menschen irgendwann beschließen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Zunächst mal mehr Männer als Frauen, würde ich vermuten, machen das.
Mehr Männer als Frauen. Und was mir auch, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass es je älter man wird, desto höher steigt die Suizidrate an. Ja. Also Suizid im Alter ist bei Männern und Frauen. Suizid im Alter ist ein ganz großes Problem, ja, weil damit reinspielt die Vereinsamung, die Depressionen, die damit einhergehen können, dann oft auch irgendwie, weil man nicht mehr arbeitet und dadurch auch wieder etwas verloren hat in seinem Leben, ja, was Rückzug bedeutet und vielleicht auch Verlust des Selbstwertgefühls. Und das merkt man vor allem bei Männern ganz stark, weil Männer anders als Frauen immer noch schwieriger in sozialen Gruppen eingebunden sind, ja, oder sich schwerer damit tun, sich zu öffnen.
Bilanz-Selbstmord nennt man das, glaube ich, wenn jemand an einem bestimmten Punkt seines Lebens beschließt, einfach nicht mehr zu wollen, weil das, was mutmaßlich kommen wird, einfach für denjenigen oder diejenige keinen Sinn mehr ergibt?
Ja, es ist halt ganz schwierig, weil beim Suizid, man muss so stark unterscheiden, also sehr vielfältig. Also es gibt natürlich jene Menschen, die sagen, ich stehe am Ende meines Lebens und ich möchte mein Ende selbst in der Hand haben und ich möchte mich dann töten, wenn ich bereit dazu bin. Aber das ist ja nur ein kleiner Prozentteil, ja, und darüber kann man auch reden. Aber dann gibt es halt die vielen, denen noch geholfen werden könnte. Es gibt viele Menschen, die müssten nicht sterben, nur weil sie jetzt der Meinung sind, sie töten sich. Das heißt, hier muss etwas zum Greifen kommen. Ja.
Es gibt die sogenannten weichen und es gibt die sogenannten harten Tötungsarten. Ihr Vater hat eine harte Tötungsart gewählt. Also er hat sich erschossen.
Er hat sich erschossen, ja.
Das ist etwas, was vermutlich bei Männern häufiger stattfindet als bei Frauen, die dann eher Tabletten nehmen beispielsweise.
Ja, ja. Also im Grunde, glaube ich, gleicht sich es mittlerweile immer mehr an. Also das Runterspringen oder so, das ist bei beiden Geschlechtern schon vertreten. Aber zum Beispiel Frauen erschießen sich nicht so häufig wie Männer.
Ja. Wann ist ein Selbstmordversuch oder ein Suizidversuch ein Schrei nach Hilfe? Weiß man das?
Das kann ich nicht sagen, also ab wann er das ist. Ich glaube generell ist es so, dass man beobachten muss, wenn Menschen sich zurückziehen, wenn sie immer unglücklicher werden, ja, wenn sie immer nur dieselben Themen kennen, über die sie reden, wenn sie vor allem sich aufs Negative konzentrieren, wenn sie zum Beispiel, wie mein Vater das gemacht hat, vor allem Katastrophenfilme sehen, ja, quasi aufgeben und ihren Glauben an ihre Umwelt aufgeben, dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt da, wo man versuchen muss, ihnen zu helfen. Ja.
Sind Sie sich sicher, dass es bei Ihrem Vater kein Schrei nach Hilfe war, weil die Tötungsart halt so eindeutig war?
Das weiß ich nicht. Also ich meine, ein Schrei nach Hilfe. Ich glaube schon, dass er sehr bewusst, dass er schon gewusst hat, was er da tut und dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte. Ja.
Haben Medien eine bestimmte und besondere Art der Verantwortung, wenn sie über Suizid berichten,
ja,
schreiben,
Fall.
Senden?
Auf jeden Fall. Also man weiß, dass die Art und Weise, wie darüber berichtet wird, entscheiden kann, ob sich mehr Menschen töten oder weniger Menschen. Und es gibt den gemeinhin bekannten Werte-Effekt, dass wenn negativ darüber oder wenn
positiv
auf falsche Art geschrieben wird, genau, dann führt das zu Suizidwellen. Es gibt aber auch den umgekehrten Effekt, den Papageno-Effekt, der bedeutet, wenn verantwortungsbewusst darüber geschrieben wird, ja, und mit Hilfestellung oder so, dann kann das dazu führen, dass sich mehr Menschen Hilfe suchen, beziehungsweise die Suizidrate wieder sinkt.
Wir haben etliche Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Zum einen großer Respekt für Sie mit so einem Thema, das persönlicher logischerweise eine große Betroffenheit hat, so verantwortungsbewusst umzugehen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Gebe ich so weiter. Dann ein Hörer, der schreibt möglicherweise, müssten Sie sich deshalb gar keine Vorwürfe oder Selbstvorwürfe machen, weil Ihr Vater, der aus dem Leben gegangen ist, ihn garantiert nicht wehtun wollte.
Nein, das weiß ich auch. Und es ist auch nicht so, dass ich mir heute noch Vorwürfe mache. Ich glaube nur, es ist was ganz Normales und Logisches, dass die Hinterbliebenen sich im ersten Moment immer Vorwürfe machen und immer eine Schuldfrage stellen. Auch wenn es die Schuldfrage gar nicht gibt, automatisch fragt man sich, hätte ich was tun können und hätte ich irgendwann rechtzeitig eingreifen können oder so, bevor es so weit gekommen ist.
Andere Hörer schreiben, denen ist was Ähnliches passiert und viele Jahre und Jahrzehnte danach stellen sie fest, es hat das Leben für immer verändert und es hat Auswirkungen bis heute. Das ist vermutlich auch die Erfahrung,
das ist auch bei mir
die Sie so mitgemacht haben.
Und das bedeutet aber nicht, das möchte ich auch gleich sagen, dass ich heute nicht glücklich bin. Also ich bin sehr glücklich. Ich lebe ein tolles Leben, aber es hat mein Leben verändert. Und es dauert seine Zeit und das kann sehr lange sein, bis man diesen Bruch in seinem Leben integriert hat in sein neues Leben. Und bis man so damit umgehen kann, dass man auch wieder glücklich sein kann.
Wir wollten über die Warnsignale sprechen, die es vorher gibt. Also, dass beispielsweise man das Gefühl hat, derjenige, um den es geht, hat eine immer geringere Lebensperspektive?
Also ich glaube, die Einengung ist ein ganz starkes Zeichen. Also dieser Rückzug und die Einengung quasi, dass man auch äußere Reize von der Umwelt nicht mehr so wahrnehmen kann und aufnehmen kann. Das heißt, es wird immer schwieriger, zu den Betroffenen durchzukommen, auch mit positiven Dingen oder auch mal heitere Dinge zu machen, wie ein Ausflug oder sonst etwas. Also das schließt dann mit der Vereinsamung natürlich einen Kreis.
Größere Sprachlosigkeit auch? War das bei Ihrem Vater auch so?
Ja, einfach ein völliger Rückzug, der schrittweise von sich geht. Ja.
Weil Ihr Vater eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch war, auch bedingt durch die Geschichten, die er gemacht hat, als Musiker, als Filmemacher und so.
Da ist ihm natürlich immer die Frage, dass kommunikativ bedeutet nicht, dass man über seine Probleme redet. Er war ein extrem kommunikativer Mensch, der über alles geredet hat, aber nicht über seine Schwierigkeiten und seine Gefühle. Genau, das ist halt auch die Schwierigkeit gewesen. Ja.
Und seine Ängste und Depressionen.
Genau.
Da konnte er auch mit ihrer Mutter drüber nicht sprechen.
Nein, nicht so.
Bei manchen, die gehen, hat man dann, wenn man es rekonstruiert, festgestellt, es gibt sowas wie eine heitere Gelassenheit, die Umwelt falsch interpretiert, weil sie denkt, denen geht es dann wieder gut. Ja. Aber es ist ein Zeichen für was ganz anderes.
Ja, also man glaubt ja, dass die Krise vorbei ist, ja, und deswegen sind die Menschen heiter und leider ist es dann meistens umgekehrt. Also bei meinem Vater war es auch so, dass meine Mutter mit ihm noch am Mittwoch vor seinem Tod einen Ausflug gemacht hat und er war wirklich, also sie hat versprochen, wenn er mit ihr mitkommt und dann kauft sie ihm ein Eis, weil er hat Eis geliebt und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann komme ich mit und dann haben sie ein paar Dinge ausgetragen und erledigt und so und haben einen wirklich schönen Nachmittag verbracht. Ja. Und meine Mutter hat gedacht, wow, es geht ihm besser und es geht bergauf und er hat wahrscheinlich offensichtlich da schon abgeschlossen gehabt. Ja.
Nach dem, was Sie erlebt haben, nach dem, was Sie recherchiert haben, Frau Jungnickel, hat jeder Einzelne von uns das Recht, selbst zu bestimmen, wann er geht?
Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil also ich als Mensch kann durchaus verstehen, dass mein Vater beschlossen hat zu sterben, wann er das möchte und das selbst in die Hand zu nehmen. Ich als Tochter kann das überhaupt nicht verstehen und hätte mir gewünscht, dass er noch viele, viele Jahre lebt. So, das ist also ein sehr zweischneidiges Ding und ich tue mir schwer, damit es so zu beantworten.
Aber in jedem Fall muss derjenige, der eine solche Entscheidung trifft, wenn er sie denn frei treffen kann und nicht von Depressionen in diese Rolle da gedrängt wird, muss er sich überlegen, was er anrichtet in seiner Familie, speziell bei den Kindern.
Ich glaube, das merke ich jetzt an vielen Reaktionen, die ich kriege, vor allem von Männern, die mir schreiben, sie haben das selbst sich offen gehalten, diese Art des Todes, und sie werden sich es jetzt anders überlegen, beziehungsweise sie holen sich Hilfe, weil es was anderes ist, wenn man schwarz auf weiß liest, was das in einer Familie und was das bei Kindern bedeutet oder wenn man sich's überlegt und das liegt nicht an ihnen, sondern das liegt daran, dass wir selber ja also nicht immer abschätzen können, was für Konsequenzen unsere Taten haben. Ja.
Apropos Hilfe, Sie haben eine Gesprächstherapie angefangen und machen sie, glaube ich, heute noch.
Genau, ich mache immer noch eine.
Ja. Was bringt die Ihnen, was hat sie Ihnen gebracht?
Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt drehen sich im Kopf die Gedanken und die Fragen, die man sich stellt, beantwortet man auch selber und man kommt irgendwie nicht weiter. Und es hat mir geholfen, mit jemandem zu reden, der mir fremd ist und der mich auch nicht persönlich so mag, dass er jetzt nette Dinge zu mir sagt, sondern der einfach Input bringt und mich dadurch auch weiterbringt. Und mir einfach, er beantwortet mir ja keine Fragen, sondern er fügt einfach Punkte dazu, über die ich dann nachdenken kann, wenn ich das möchte. Und das hat mir geholfen,
ja. Ja. Helfen dann irgendwann auch wieder Gespräche mit der Familie, auch gemeinsames Erinnern beispielsweise?
Das hat von Anfang an geholfen. Also das eins der wichtigsten Dinge, die mir geholfen hat, war das drüber reden und zwar mit Familie und mit Freunden. Und ich bin meiner Mutter und meinen Brüdern sehr dankbar darüber, dass wir das von Anfang an noch so offen gehandhabt haben, dass ich überhaupt in der Lage war, darüber zu reden.
Gelingt es einem dann auch sozusagen die schönen Momente zurückzuholen, gemeinsame Urlaubsfotos angucken?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ja, auch die Jahre sind ja kein steter Trauer im negativen Sinn, sondern Trauer kann ja auch sich erinnern sein und natürlich auch an die schönen Dinge. Mhm. Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Zitat, ich liebe und ich bewundere meinen Vater, aber an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Mhm. Glauben Sie, dass Sie irgendwann Frieden machen können?
Na, das habe ich schon.
Mit dem Vater?
Das habe ich schon. Also der Schritt nach außen zu gehen mit dem Buch, ja, und jetzt hier zu sitzen, das sind Dinge, die ich nur kann, weil ich mich mit ihm versöhnt habe.
Also der zweite Teil des Satzes mit dem schlimmsten Feind, der gilt heute so
nicht. Der gilt heute nicht mehr, nein.
Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Und vielen Dank.
Alles Gute für Ihre Zukunft.
Dankeschön.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Saskia Jungnickel. Morgen geht's um Gewalt im Fußball mit dem Sicherheitschef des DFB, Hendrik Große-Leffert. Wobei, Saskia, es gibt einen Tipp aus Südamerika, was Gewalt im Stadion angeht.
Ich habe gelesen, dass in Brasilien bei einem Stadtderby die Mütter von Hooligans verpflichtet wurden, als Ordner zu fungieren. Und das hat tatsächlich funktioniert.
Eins gehört.